Station Raymond and station VXB on the Tatooine Convention. So on about to go
aus der Erde Grund, gib mich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die Spitzennebel drehen, werd ich bei der Laterne.
Zunehmend wird es notwendig, einzelne Reichssender oder ganze Gruppen von Sendern abzuschalten, damit sie von den feindlichen Bombern nicht als Navigationshilfen angepeilt werden können. Vier Reichssender stellen schon im Laufe des Jahres 1942 ihren Programmbetrieb ganz ein. Köln, Leipzig, Saarbrücken, Stuttgart. Stattdessen Drahtfunk über das Telefonnetz. An ihm hängen jetzt bangend Millionen Ohren. Am 3. Februar 1943, Sondermeldung vom Untergang der 5. Armee in Stalingrad.
Ihrem Fahneneid getreu ist die 6. Armee unter der vorbildlichen Führung des Generalfeldmarschalls Paulus der Übermacht des Feindes und der Ungunst der Verhältnisse erlegen.
Sie behaupten, das deutsche Volk wehrt sich gegen die totalen Kriegsmaßnahmen der Regierung. Es will nicht den totalen Krieg, sagen die Engländer, sondern die Kapitulation.
Wenige Tage später peitscht Goebbels das Volk in den totalen Krieg. Und Zehntausende bekunden im Berliner Sportpalast, von Millionen Lautsprechern verstärkt, frenetisch Bereitschaft dazu.
Wollen wir ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns überhaupt erst vorstellen können?
Und was denken die Menschen draußen an den Radios? Was denken die Soldaten? Die Soldaten sind gezeichnet. Sie sind zu Tode erschöpft. Im Westen ist die Invasion der Alliierten geglückt. Sie müssen jetzt an allen Fronten zurück. Sarah Leander aber singt im Radio, davon geht die Welt nicht unter.
Bald runter, wenn uns der Schädel aufbraut, davon geht die Welt nicht unter.
An den Fronten bleibt verbrannte Erde zurück. In der PK-Berichterstattung im Rundfunk wird von geordnetem Rückzug gesprochen. Aber wer glaubt noch an ein Wunder?
Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen. Und dann werden tausend Märchen wahr.
Das letzte Aufgebot ist aufgerufen. Kinder und Alte müssen zum Volkssturm.
Achtung, Aufnahme, bitte schneiden. Der Volkssturm ist angetreten. In einer Ortsgruppe erleben wir den ersten Appell.
Es ist
auch an diesem Tisch sind Volkssturmmänner der verschiedenen Lebensalter und den Ausbilder versammelt. Unterricht am leichten Maschinengewehr.
Und wie eine Botschaft aus einer anderen Welt kommt auch diese Musik noch aus den Lautsprechern. Richard Strauss dirigiert, 80 Jahre alt, in Wien sein Jugendwerk Till Eulenspiegel. Am 20. Juli 1944 explodiert im Führerhauptquartier die Bombe. Die Verschwörer gegen Hitler riegeln das Regierungsviertel ab, besetzen auch das Haus des Rundfunks in Berlin. Aber Hitler hat überlebt und wütet über die verbliebenen deutschen Sender.
Kleine Flügel, verbrecherische Elemente, die jetzt unbarmherzig aufgerottet werden. Ich bin der Überzeugung, dass wir mit dem Auftreten dieser ganz kleinen Verräter- und Verschwörerklicke und endlich aber auch im Rücken der Heimat die Atmosphäre schaffen werden, die die Köpfe der Front braucht.
Und vor furchtbar wüten danach der Volksgerichtshof und sein Präsident Freisler, verhängen Todesurteile serienweise.
Mannhaft wie das ganze deutsche Volk, dem Führer folgend, unseren Sieg zu erkämpfen, verrieten sie das Opfer unserer Krieger, Volk, Führer und Reich. Sie werden mit dem Tode bestraft.
Die Nachricht vom Tode Hitlers konnten am 1. Mai 1945 dann nur noch der Reichssender Hamburg und sein Nebensender Flensburg verbreiten. Und nur noch Flensburg war in der Lage, am 9. Mai die Nachricht von der bedingungslosen Kapitulation zu senden.
Die Nazi-Regierung und die deutsche Wehrmacht haben bedingungslos den alliierten Expeditionsstreitkräften kapituliert.
Die Bekanntgabe der Kapitulation erfolgte in Lüneburg. Mit dem Reich war auch der Großdeutsche Rundfunk zugrunde gegangen. Die Überlebenden hörten aus Lautsprechern der Siegermächte die Nachricht vom Ende Hitler-Deutschlands.
Juni 1994. Om arkiv i Tyskland uppgjorda under andra världskriget.
När andra världskrigets segrarmakter nu drar sig tillbaka från Tyskland så överlämnar USA imorgon också det viktigaste personarkivet över medlemmar i Hitlers nazistparti till den tyska staten. Men många är oroliga för att arkivet inte kommer att vara tillgängligt för allmänheten på samma sätt under tysk lag.
Ingen vet egentligen hur många dokument som finns i Berlins nazistarkiv. Kanske 20-25 miljoner akter över medlemmar i nazistpartiet. Arkivet har spelat en viktig roll i jakten på krigsförbrytare genom åren och akterna är förda med yttersta noggrannhet.
What is this?
This is the family tree that was a requirement to be filled out by the SS and their chosen mates. Beginning here with the applicant and going up six generations into the past. And each entry in the family tree then was checked by an SS-man who worked for this organization.
Här finns till exempel uppgifter om Josef Mengele, mannen som var känd för medicinska experiment på människor. Mengele kunde identifieras med hjälp av det här fotografiet. Här sitter också forskare och privatpersoner från hela världen och studerar personakterna ur det här väldiga arkivet.
Ich würde mich gerne hier etwas näher informieren über die persönliche Karriere von Amon Leopold Goethe, der in letzter Zeit in die Diskussion geraten ist durch den bekannten Film über Schindlers Liste.
Ursprünglich byggdes arkivet upp för att ge underlag åt Nürnberg-rättegångarna mot krigsförbrytare. Flera av de ledande nazisterna dömdes till dödsstraff genom hängning. Här är Göring som tog sitt liv med gift. Nu mikrofilmas varenda en av de miljoner dokumenten. En kopia kommer att finnas i USA tillgänglig för forskning kring det tredje riket. Och tyskarna kommer i fortsättningen att bestämma över det här arkivet i Berlin.
Don't you trust the Germans?
I don't know what the original purpose and requirement for copying was, whether it was mistrust or whether it was simply an attempt to keep a complete set of the copies available to American scholars on American soil. Clearly now there's a much more important overriding reason for copying, and that is conservation. If we don't copy the records, they will eventually self-destruct. And if we were not to copy the records, then the Germans would do it anyway.
Den moderna tekniken ser till att krigsförbrytarna inte blir bortglömda. Nazistarkivet i Berlin hårdbevakas av militärpolis av rädsla för stölder och attentat, vilket också har förekommit. För än finns det människor som inte vill att deras förflutna ska hinna ifatt dem. Ingrid Törnqvist och fotograf Jochen Strelow för Rapport i Berlin.
En rundvandring 1994 i koncentrationslägret Auschwitz. Det är taget från tv och är oredigerat. En kvinnlig museichef berättar. Israelitiska och tyska ungdomar är på besök och intervjuas.
Kommer vi där etwas von dem wieder, was, womit wir das zeigen können.
Das ist in andere Vorstellungen. Ich replika, wenn ich erzähle an die Hölle, Dantes Hölle, das Hölle verstehe ich, das Leben, also meine Erfahrungen. Physische liegt auch tief in meiner Kunst und das finde ich richtig.
Ja.
Mensch kann mehr aushalten als Tier.
Ist das für Sie so gut dokumentiert, wie es jetzt gemacht ist? Würden Sie das anders haben wollen?
Nein, oder? Ich denke, nein. Das ist ein Dokument und das ist, das macht, hat seine Atmosphäre.
Ja.
Da braucht man nichts erneuern, das geht nicht kaputt. Mhm. Das ist hier. Und so wie es war, und das Original ist nicht eine Attrappe,
ja.
das ist sehr wichtig.
Jeder polnische Besucher pilgert im Todesblock zu der Zelle, wo der heilig gesprochene Pater Kolbe 1941 seine letzten Minuten verbrachte, bevor er sich für einen Mitgefangenen opferte. Neben Kolbe wird als Heilige auch Edith Stein verehrt, eine Jüdin, die in Auschwitz als katholische Nonne starb.
Maximilian Kolbe does not have a great reputation.
Bei den Juden ist Maximilian Kolbes Ansehen nicht sehr groß. Er ist sicherlich eine interessante Persönlichkeit gewesen und hat viel Gutes getan. Aber es gibt von ihm antisemitische Äußerungen. Problematisch ist für mich auch Edith Stein, weil sie nach unserer Glaubenslehre auch als katholische Nonne immer eine Jüdin geblieben ist.
Edith Stein ist jüdisch.
Der Name darf nicht vergessen werden, nicht nur deshalb, dass Maximilian Kolbe durch katholische Kirche heilig gesprochen wurde, aber auch als Beispiel, das keine anderen Beispiele hat. Das Beispiel, dass der Mensch konnte sein Leben für einen anderen Häftling freiwillig opfern und das ist ein, nicht so schön gesagt, aber positives Beispiel, dass im Lager unter diesen wirklich abnormalen Beispielen es möglich war, dass der Mensch sein eigenes Leben für einen anderen geopfert hat. Und das wäre nicht richtig, wenn wir das verschwiegen wollten oder so.
I think there were thousands and thousands of Christians.
Es gab doch Christen zu Tausenden, die ihr Leben riskiert haben, um Juden vor dem Holocaust zu retten. Dass sich ein Christ wie Kolbe für einen anderen Christen opferte, ist doch hier in Auschwitz täglich vorgekommen.
Pater Kolbe ist Schutzpatron der katholischen Gemeinde in Auschwitz und dieser Bruderschaft der Antialkoholiker. Pilgerfahrten und Kreuzgänge zu den Städten polnischen Martyriums. Von jüdischen Besuchern als Provokation und Versuch missverstanden, sogar das Vernichtungslager Birkenau zu christianisieren, in dem über 90% der Opfer Juden waren. Weithin sichtbar die neue katholische Sühnekirche. Früher halbfertiges Gebäude, das einmal vom SS-Kommandanten für das Lager Birkenau bezogen werden sollte. Jüdische Besucher vermissen im Umfeld nicht nur den Davidstern. Wird wieder mal Menschenasche gefunden, wird meist nur der Priester, nicht ein Rabbiner gerufen. Eine neue Begegnungsstätte ist zwar um christlich-jüdische Aussöhnung bemüht, aber nicht einmal das Machtwort des Papstes konnte den Streit um ein inzwischen geschlossenes Kloster auf dem KZ-Gelände in Auschwitz gänzlich beenden.
Wir Polen haben ja vielen Juden geholfen. Und zum Dank dafür mussten unsere Karmeliterschwestern hier dem Druck aus Israel weichen. Auch in Auschwitz sind ja Polen für Juden gestorben.
Wir sind keine Antisemiten. Juden wurden im Krieg bei uns im Keller versteckt. Wir gaben ihnen Arbeit und Kartoffeln. Jetzt sollen diese Nichtchristen hier bestimmen können, wo polnische Katholiken beten dürfen.
Noch sind Besucher aus Israel selten, manchmal ähnlich militant. Viele 1968 als Zionisten aus Polen verdrängt. Sie fordern sichtbare Zeichen, dass hier vor allem Juden die Opfer waren. Bis zur Wende in Polen war das selbst im Film über die Befreiung des KZ nicht zu sehen. Aufnahmen von Häftlingen mit dem Davidstern waren herausgeschnitten. Die Sowjetarmee erlöste Gefangene aus 26 Ländern, hieß es bis vor kurzem auch in Büchern über die Gedenkstätte.
Jüdische Opfer waren jahrzehntelang in der Gedenkstätte fast nicht mehr präsent. Was besonders schmerzt, weil Juden hier gleich zweimal starben. Zum einen physisch gemordet, zum anderen fast gänzlich aus der Erinnerung getilgt.
Während der KP-Herrschaft wurde in Polen Geschichte verfälscht, völlig verdrängt, was in Auschwitz mit den Juden geschah. Das sozialistische Regime glorifizierte kommunistische und katholische Märtyrer, die hier ums Leben kamen. Andere Gruppen mit dem gleichen Schicksal waren ausgeklammert.
But to the exclusion of other groups.
Ja, und natürlich bei der Eröffnung gab es eindeutige Kundgebung von Serenkiewicz zugunsten der Oder-Neiße-Linie, die ja die Bundesrepublik damals nun noch nicht im Anflug anerkannt hatte.
Ja, deshalb dieser Grunewaldorden, oder?
Der Grunewaldorden ist der höchste militärische Orden.
Aber für jüdische Besucher ist es ein Kreuz.
Ja. Es ist für jüdische Besucher ein Kreuz.
Äußerst kompliziert, ja.
Ja.
Schon entfernt Inschriften mit der Zahl von 4 Millionen Opfern, die auf sowjetische Schätzungen gleich nach dem Krieg zurückgeht. Experten haben immer von 1,5 Millionen gesprochen. Was im Vernichtungslager gefunden wurde, soll zwar nicht nach Birkenau zurückgebracht, aber in einer geplanten neuen Ausstellung anders präsentiert werden. Wiederholt ist kritisiert worden, das Museum zeige Objekte aus der Sicht der Täter und nicht der Opfer.
Die Masse der gezeigten Haare, Koffer und Schuhe sollte das Ausmaß des Verbrechens anschaulich machen. Bewusst wurden nur Gegenstände des täglichen Gebrauchs gewählt, keine Kunstwerke der Häftlinge, weil hier die Witterungsschwankungen zu groß sind, vorerst noch Klimaanlagen fehlen.
Die Empfehlung von Pädagogen, mehr Einzelschicksale von KZ-Häftlingen zu zeigen, will die Museumsleitung künftig beherzigen.
Das stimmt, dass früher war die Tendenz, Masse zu zeigen. Jetzt möchten wir mehr Gesichter der konkreten Menschen zeigen. Auch aus diesem Grund, dass die Besucher junge Leute sind, ganz neue Generation. Wir haben zum Beispiel im Archiv mehr als 2000 Privataufnahmen. Durch diese Privataufnahmen, die die Deportierten mitgebracht haben, möchten wir zeigen, wer diese Menschen früher waren, woher sie hier gekommen sind, wie sie früher gelebt haben, was für eine Kultur sie gebildet haben.
Aber es ist noch keine adäquate Form gefunden worden, die Tatsache sichtbar zu machen, dass doch die überwältigende Mehrzahl der Opfer Juden waren. Das Traurige ist, wenn man nach Birkenau geht und sieht dann auf diesem Feld, wo die Massen verscharrt worden sind, man darf ja gar nicht begraben sagen. Und wenn Sie die Geschichte wissen, wie die entstanden sind, dann war das ein Krieg der Symbole der Christen gegen die Juden. Und es fehlt gleichsam die Hauptfunktion dieses Platzes. Und ich meine, dass man die auch nennen kann, und in der Konferenz, die wir hatten, ist das auch nie erstritten worden, sondern das ist konsensfähig. Die oberste Funktion dieses Platzes ist, die Menschen trauern zu lassen. Und das ist der Gesichtspunkt, nach dem jede Form von Konservierung erfolgen muss.
Hier sind alle Bohrlöcher einer Krakauer Firma eingezeichnet, die 1965 in Birkenau Asche, Knochenreste und Spuren von verbranntem Holz gefunden hat. Insgesamt 303 Bohrungen und Grabungen im Umfeld der Krematorien. Hier ein Querschnitt vom Bohrloch 98 mit Angaben über gefundene Asche, Haar, Knochen und Holzresten.
Das sind diese besondere Stelle, wo ganz deutlich jeder sehen kann, dass das wirklich ein Friedhof ist, der größte Friedhof der Welt. Im neuen Konzept der Beschreibung dieses Gelände vermeiden wir alle religiösen Symbole. Weder Kreuz noch Davidstern. So hat eine Gruppe von Jugendlichen versucht, diese Stelle oder die Asche oder die Ermordeten, die Opfer zu verehren. Hier möchten wir schwarze Steine stellen. Das soll eine psychische oder psychologische Barriere sein. Der Besucher muss stehen bleiben, um das zu lesen, und muss überlegen, das ist die Stelle, wo die Asche liegt, also lieber soll ich die anderen wegfinden.
Das sind die Schornsteine der Baracken, die dort gewesen sind. Sie sind aus Holz gewesen. Man hat sie nach dem Krieg teilweise demontiert. Manches mag auch Brennholz geworden sein. Und diese Schornsteine fallen im Augenblick zusammen. Die halten sich nicht. Zum Teil werden die auch restauratorisch von innen mit Beton ausgefüllt. Und ich finde das völlig richtig, dass es so geschieht, weil der Schornstein als als das zentrale Symbol von Auschwitz und dem Massenmord, der hier geschehen ist, wird hier auf eine unendliche Zahl vervielfältigt. Ich denke, das ist wie ein Feld von Stelen, ein Feld von Grabdenkmälern der Antike.
Ich habe einmal geschrieben, es gibt keine sogenannte Endlösung für die Zukunft von Auschwitz. Wenn ich das sagen darf auf Deutsch. Auf Englisch ist auch klingt ein bisschen komisch und paradoxalisch.
Yeah.
There is no final solution for what should be done at Auschwitz. I think that in fact,
ich meine, dass einige Bauten erhalten werden sollten, andere verfallen könnten. Einige Teile der Gedenkstätte Birkenau müssten Friedhofscharakter bekommen, andere rekonstruiert werden, um als Anschauungsunterricht für die Folgen des Rassenwahns zu dienen. Auf dem Gelände von Auschwitz und Birkenau sollte die Vielfalt von Gebäuden und Ruinen, die architektonische Mischung erhalten bleiben, weil sie auch das komplexe Konservierungsproblem veranschaulicht.
Künftig soll der Versuchung widerstanden werden, alles wie neu zu machen. Nicht nur, weil Neonazis das propagandistisch nützen könnten. Überreste sollen ruhig von Verwitterung geprägt sein. Erst renoviert werden, wenn Totalverfall droht, zeitgeschichtlich Wichtiges verloren gehen könnte. Für die Erhaltungskosten will Polen nicht mehr allein aufkommen. Von Bonn werden mehr als die 10 Millionen Mark Zuschuss erwartet, die projektgebunden und in Raten überwiesen werden sollen.
Das ist eine Sache für alle Nationen. Kein Ort, der nur Juden, Polen oder den hier Getöteten gehört. Die Gedenkstätte zu erhalten, sollte internationale Verpflichtung sein. Hier auch nur über Geld zu reden, fällt mir sehr schwer.
Was halte ich davon? Ich halte vielleicht was anderes als die Jugendlichen.
Das ist das stimmt alle als...
ich persönlich denke, dass es wichtig ist, für, auch für die Jüngeren, die das ja gar nicht miterleben,
dass immer wieder Leute kommen und das besuchen können und dass es auch wirklich so erhalten wird, wie es war. Nämlich, man kann es sich gar nicht so vorstellen.
Ja, wenn man jetzt, wenn man das nur hört, ich habe es ja noch nie hier.
Ja,
wenn
nicht, dass es jetzt schöner gemacht
nicht vorstellen.
So.
Und seitdem ich hier bin, da kommt das schon so einigermaßen hoch, dann kann ich mir das, man kann sich das zwar nicht so vorstellen, wie ein Häftling, der hier drin war.
Wenn wir das jetzt abschaffen, sagen wir ausradieren, sagen wir brauchen es nicht mehr, wir wollen es vergessen, wie einige Leute das sagen, dann berauben wir uns der Erinnerung, der Schicksale der Menschen und wir berauben uns auch der Zukunft, denke ich. Denn dieses ist ja auch etwas, was uns in die Zukunft führen soll, dass wir wissen, nie wieder so etwas.
Lite oredigerat från TV runt attentatet mot Hitler den 20 juli 1944. Det är inspelat den 20 juli 1994.
Unmittelbar darauf kommt es zur Explosion. Im Wegfahren sieht Stauffenberg, wie sie Hitler auf einer Bahre heraustragen. Doch der Tote ist nur mit Hitlers Mantel bedeckt. Von seinem Büro in der Berliner Bendlerstraße will Stauffenberg den Umsturz organisieren. Seine Mitverschwörer zögern und wollen Gewissheit, dass Hitler wirklich tot ist. Doch Hitler lebt. Wenige Stunden nach dem Anschlag empfängt er den italienischen Diktator Benito Mussolini. In Berlin bricht Panik auf. Stauffenberg organisiert und telefoniert unermüdlich. Doch die Fäden gleiten ihm aus der Hand. Seine Vertrauten lassen ihn im Stich. Um Mitternacht verkündet Generaloberst Fromm ein Standgericht und verurteilt Stauffenberg und drei weitere Offiziere zum Tode. Berthold von Stauffenberg, ebenfalls in den Aufstand verwickelt, muss mit ansehen, wie man seinen Bruder in den Hof hinunterführt, zur Exekution.
Die Hauslehrerin von Klaus erinnert sich später, wie er das Kind einmal einen recht unkindlichen Gedanken anvertraut hatte. Wenn ich an die Ewigkeit denke, werde ich immer traurig. Und zwar bei der Verflossenen, aber noch viel mehr bei der, die vor einem liegt, weil die einen selbst angeht. Ewigkeit kann man eben nicht denken.
Es lebe das heilige Deutschland, sollen Stauffenbergs letzte Worte gewesen sein. Die Familie kommt in Sippenhaft. Drei Wochen später wird Berthold hingerichtet. Nun kann Hitler gegen die Aristokraten der Wehrmacht rücksichtslos wüten. Es folgen die Schauprozesse des Volksgerichtshofs unter seinem Präsidenten Roland Freisler. Im Angesicht des Todes verlässt viele der Mut, sich zu ihrer Tat zu bekennen. Einer der Verschwörer fährt dem Präsidenten jedoch über den Mund. Sie schweigen jetzt, Herr Freisler, denn heute geht es um meinen Kopf. In einem Jahr wird es um Ihren gehen. Es wird kein Jahr mehr dauern. Und doch dauert es viel zu lang. Denn in den letzten 9 Monaten des totalen Kriegs sterben mehr Menschen in den Städten, in den KZs und an der Front, als in den Jahren zuvor. Im April 1945 liegt wieder ein toter Hitler auf der Bahre, von russischen Soldaten erschossen und den Augen der Welt präsentiert. Doch auch diesmal ist es ein anderer, ein deutscher Soldat, der Hitler ähnlich sieht. Hitler selbst ist in seinem Bunker bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Der das Ziel so vieler Verschwörungen und Attentate war, hatte seinem Leben selbst ein Ende gesetzt. So spät und so schmerzlos es ging.
1 augusti 1994.
I Polen hedrar man idag minnet av alla de människor som dödades i Warszawa-upproret för precis 50 år sedan. Nazisterna tog en fruktansvärd hämnd på upprorsmakarna medan Röda armén avvaktade bara några mil därifrån. Och ändå så var både Tyskland och Ryssland inviterade till dagens högtidligheter.
Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy, co nam obca przemoc wzięła, szablo odbierzemy.
Än är Polen ej förlorat. Upprorsmännen är dömda till undergång. Men hoppet om seger, drömmen om befrielse har fått polacker att göra uppror mot främmande herrar i århundraden. Kazimiera Linkiewicz deltog i Warszawa 1944. Hon arbetade för en katolsk hjälporganisation, tog hand om sårade. De första dagarna hade motståndsrörelsen en del framgångar. Flera stadsdelar befriades, tyskarna retirerade. Men krigslyckan vände, tyskarna kom tillbaka. Upprorsmännen hade hoppats på ryssarnas hjälp, men Röda armén gjorde halt. En krossad polsk motståndsrörelse passade ryssarnas planer perfekt. I 63 dagar höll upprorsmännen ut. Tyskarnas hämnd blev fruktansvärd. Warszawa utplånades. Männen dödades och kvinnorna skickades till förintelselägren. Kazimiera Linkiewicz togs till fånga i mitten av augusti och kom till Auschwitz. Alla fångarna där var noggrant uppdelade och markerade efter ras, klass och kön. Polacker, krigsfångar, politiska fångar, kriminella och judar. Upplevelserna från dödslägret sitter kvar 50 år efteråt.
Będzie förlorade trup, oh Gud. Jag förlorade min trur. Jag säger Gud, vad är du? Att du tillåter till sådana saker. Det var brun. Man kan inte se solen. Det var brun av den räck och lukt av den brinnande kättet, människokättet. Idag tills idag jag undviker för att inte bränna äggvita. Det påminner mig Auschwitz.
Lech Wałęsa har manat till försoning. När 50-årsdagen för upproret nu firas har Tyskland, fienden, och Ryssland, förrädaren, bjudits in. Kriget måste få ett slut, säger Wałęsa, men hatet är en stark känsla.
Jag har varit fullt och det var stor kraft. Jag måste säga, den upplevde och hjälpte mig att uppleva den hat som jag hade till Tyskland. Kärleken är lika stark som hat. Jag hatade himmelen, jag hatade jorden, jag hade fåglar, jag hatade allt. Vad de säger, jag bara hatade. Och det var min kraft.
Kazimiera Linkiewicz kom till Sverige med de vita bussarna. Det Polen hon kämpade för befriades inte. En ny diktatur tog över efter Hitlers. Nya upprorskämpar gjorde nya uppror. Drömmen om ett fritt Polen kunde varken Hitler eller Stalin ta död på.
Du förlorade din tro på Gud under de här åren.
Ja.
Förlorade du din tro på Polen?
Nej.
Den 10 januari 1995. En liten kort återblick på tyskarnas vapen under andra världskriget, V1 och V2, taget från tysk satellit.
Am ersten Tag werden gleich 244 Bomben abgeschossen. Einen Monat später sind es schon 5000. Die V1 klingt wie ein schlecht eingestelltes Motorrad. Doch plötzlich verstummt das Geräusch. Der Motor hat sich abgestellt. Die V1 verliert an Höhe. Einige endlose Sekunden der Stille, dann die todbringende Detonation. Eine Schockwelle, Brandgeruch. Die V1 tötet blind, Tag und Nacht. Am 23. August sterben 211 Menschen auf dem Markt von East Barnet. Mehr als 1 Million Londoner flüchtet aufs Land. Schon längst sind die Schulkinder evakuiert worden. Doch schon bald setzen sich die Engländer zur Wehr. Jagdflugzeuge starten, wagen sich todesmutig an die fliegenden Bomben heran, die mit einer Geschwindigkeit von 600 Stundenkilometern über den Kanal kommen. Wenn die Piloten im richtigen Augenblick das Feuer eröffnen, stürzt die Bombe weit vor London ab, ins Meer oder auf die Küste. Ein weiteres Hindernis vor der Hauptstadt steigt eine Barriere von Ballons auf, die mit Stahlkabeln verbunden sind. Dennoch erreichen immer noch zahlreiche V1 ihr Ziel. Juli 1944 schließlich wird die Artillerie in Stellung gebracht, die sich als besonders wirkungsvoll erweist. Mehrere tausend radargesteuerte Geschütze stehen in dichter Kette an der Kanalküste. Und Ende August schießen sie fast alle V1 ab, die sich England nähern. Hitlers Wunderwaffe ist entschärft. Zur gleichen Zeit bedroht der Vormarsch der alliierten Truppen in Frankreich die Abschussbasen, die von der deutschen Wehrmacht nach und nach aufgegeben und zerstört werden müssen. Am 1. September startet die letzte von Frankreich aus abgefeuerte V1. Die Bilanz: In 80 Tagen haben 2300 fliegende Bomben die britische Hauptstadt erreicht, 6000 Menschen getötet und 32.000 Häuser zerstört. Wegen der Unberechenbarkeit der Lufttorpedos übernachten die Londoner in Luftschutzkellern und U-Bahn-Stationen. Die Wochenschau zeigt ihnen, wie die blinde Terrorwaffe aus der Nähe aussieht.
The pilotless plane with the explosive head is in fact the aerial torpedo. Used as it is by the enemy, it is completely blind.
In der unterirdischen Waffenfabrik Mittelwerk ist inzwischen die Serienproduktion der A4-Rakete des Heeres angelaufen, die offiziell jetzt V2 heißt. Vor der Fabrik dehnt sich ein gesondertes Lager für die Arbeitssklaven aus, genannt Dora. Unter SS-Bewachung leben und arbeiten hier 32.000 Männer, russische und polnische Kriegsgefangene, Deportierte aus Frankreich, Belgien und der Tschechoslowakei, politische Gefangene aus Deutschland. Die Qualität der Raketen ist nicht immer einwandfrei. Durch die Erschöpfung der Gefangenen und durch gezielte Sabotageakte kleiner konspirativer Gruppen schleichen sich wiederholt Fehler ein. Von den Ardennen aus startet am 8. September 1944 um 11 Uhr vormittags die erste strategische Rakete des Krieges und schlägt 5 Minuten später in einem Vorort von Paris ein. Eine zweite geht am Abend in London nieder. Auf Befehl Hitlers konzentrieren sich die Angriffe in den nächsten Monaten auf London und Antwerpen, einen wichtigen Nachschubhafen für die alliierten Truppen. Am 16. Dezember 1944 kommen in einem Antwerpener Kino 561 Menschen ums Leben. Die V2 kommt lautlos mit dreifacher Schallgeschwindigkeit und ist nach dem Abheben unverwundbar. Die Raketenoffensive geht bis in die letzten Märztage 1945 weiter. In 10 Monaten sind dann 22.000 V1-Bomben und 3.000 V2-Raketen abgefeuert worden und haben 20.000 Menschen getötet. Doch aus militärischer Sicht sind die Wunderwaffen ein totaler Flop. Sie haben nur 15.000 Tonnen Sprengstoff auf feindliches Gebiet geworfen, während im gleichen Zeitraum die alliierten Luftgeschwader 500.000 Tonnen Bomben auf Deutschland niederregnen ließen. Die Niederlage im Zweiten Weltkrieg haben die Wunderwaffen nicht abwenden können. Sie haben nur menschliches Leid und den Tod gebracht. In England, in Belgien und in Deutschland, wo beim Bau der Raketen ebenso viele Menschen starben wie dort, wo sie niedergingen. Als die Amerikaner am 11. April 1945 Dora Nordhausen erreichen, machen sie eine ebenso furchtbare Entdeckung wie andere alliierte Soldaten in Auschwitz, Bergen-Belsen, Buchenwald oder Dachau. Bleiche und ausgehungerte Menschen, Skelette, die mit Haut bedeckt sind, Männer, die sich am Boden krümmen und sich nicht mehr bewegen können. Amerikaner zwingen Einwohner von Nordhausen in ihren Sonntagsanzügen, die annähernd 3000 Leichen zu bergen und in Massengräbern zu beerdigen. Vielen sieht man den Widerwillen an, mit dem sie das tun. Dabei haben sicher auch manche von ihnen gehofft, dass die Waffen, die in ihrer Nachbarschaft produziert wurden, eine Wende des Krieges bringen würden. Am 2. Mai meldet sich ein Überlebender bei den Amerikanern, wohlgenährt und strahlend mit Koffern voll wichtiger Unterlagen, Werner von Braun. Mit seinen Ideen über Interkontinentalraketen und futuristische Raumstationen erobert er im Handumdrehen die Eroberer. Schon vorher haben die Amerikaner in den unterirdischen Stollen von Mittelwerk an die 100 V2-Raketen in verschiedenen Stadien der Endfertigung gefunden. Sie räumen alles ab, bevor sie Thüringen an die Russen übergeben und nehmen im September 45 auch Werner von Braun und 115 seiner besten Ingenieure mit. Diskret engagieren auch die Franzosen rund 100 deutsche Fachleute für ihr Raketenprojekt. Sie arbeiten erst für die Armee in Vernon und beteiligen sich später am Ariane-Programm. Die Russen haben Peenemünde erobert, aber dort standen bei Kriegsende nur noch Ruinen. Gleichwohl finden auch sie in ihrer Zone noch zahlreiche Spezialisten, die sie zur Mitarbeit beim sowjetischen Raumfahrtprogramm nach Russland bringen. Den Löwenanteil an Fachwissen und Erfahrung aber haben die Amerikaner eingeheimst. In White Sands befehligt Werner von Braun den Start einer V2 über der Wüste von Neumexiko. Dann wendet er sich ehrgeizigeren und immer mächtigeren Raketenprojekten zu, bis hin zur Saturn V, mit der Neil Armstrong auf den Mond fliegt. Und eines Tages steht der Mann, der jahrelang für Hitler gearbeitet hat, neben dem amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy.
januari 1995. Idag är det 50 år sedan förintelselägret Auschwitz befriades.
Idag är det precis 50 år sedan det nazistiska förintelselägret Auschwitz befriades av den sovjetiska armén. Den polska judinnan Stella Müller-Madej hör till de få som överlevde dödsfabriken Auschwitz.
Zapomnieć nigdy, wybaczyć tak.
Glömma aldrig, förlåta, ja. Stella Müller-Madej var 15 år gammal när helvetet äntligen tog slut för idag 50 år sedan. Åren i gettot och i Auschwitz har satt sina tydliga spår både fysiskt och psykiskt. I Auschwitz blev hon så illa slagen av en SS-kvinna att hon än idag endast med svårigheter kan gå. Av skräck för de nazistiska bödlarna tappade hon som barn allt håret. Det har aldrig vuxit tillbaka. Men livsgnistan lyckades hon bevara, trots att av 38 släktingar överlevde bara 5 förintelsen. I motsats till många andra som överlevde förlorade Stella Müller-Madej sin religiösa tro. Hon kallar sig för övertygad ateist. Så Som 11-12-åring såg jag med egna ögon massmord. Jag såg hur kvinnor dog som flugor om hösten. Jag såg små barn som ännu inte tänkt en enda ond tanke mördas. Då mognade min ateism. Jag frågar Stella Müller-Madej vad hon anser om högerextremister som förnekar att Auschwitz existerat. Vet ni, säger hon, jag blir inte särskilt upprörd. Idioter har alltid funnits. Det som gör mig mer upprörd, det är som när häromsistens en begåvad 18-årig gymnasist frågade om det fanns skolor i Auschwitz. Den frågan förskräckte mig hur lite också intelligenta människor vet om Auschwitz. Kanske kan 15-årsdagen öka kunskapen om andra världskrigets värsta utrotningsläge, säger hon, men låter inte särskilt övertygad. Kjell Albin Abrahamsson, Krakow.